Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Mai 2024. Es ist der Mittwoch. Dominik Freusi und Markus Somm. Heute ist Bundesrat. Und eine ganz wichtige Vernehmlassung soll bald starten. Dominik, was sind da die neuesten
News? Ja, es geht um die Vernehmlassung zur Frage, wie man die 13. AHV-Rente will finanzieren. Keine Überraschungen. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider schickt ihre zwei Varianten, die schon beschlossen worden sind, in die Vernehmlassung. Sie will irgendwie nicht sagen, was sie genau will. Und das Entscheidende ist, der Bundesrat will nicht sparen. Er will nur einnahmenseitig mehr Geld uns aus den Taschen ziehen, um den Rentner zu verteilen.
Genau, und du hast es eigentlich schon so gesagt, dass man merkt, wie man darüber denkt. Das ist natürlich eigentlich eine Zumutung. Nein, es ist unverständlich. Also wir haben eine bürgerliche Mehrheit. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, sind immer noch 5 Bundesräte formell bürgerlich gewesen und 2 sind Linke. Also 5-2 ist eigentlich. Und normalerweise hat ein Bürgerlicher früher noch etwa seit dem 18. Jahrhundert ist bürgerlich eigentlich gleichbedeutend mit Sparen beim Staat. Offensichtlich ist das nicht mehr der Fall für die bürgerlichen Bundesräte. Ich muss sagen, das ist eine absolute Zumutung. Ich muss da auch kritisieren, Karin Keller-Sutter. Ich meine, letztlich muss sie da Druck machen. Sie ist die Kasse muss zusammenheben. Und wenn es so weitergeht, kommen wir in grosse, grosse Defizite.
Ja, sie hat einfach für ihre Kasse geschaut, indem sie durchgesetzt hat, wie schon bei der Eckwerte, dass man den Bundesanteil an der AHV senkt. So bleibt sozusagen ihre Kasse ein bisschen geschont und so, aber ich glaube eben, das langt nicht. Es braucht wirklich jetzt die bürgerliche Mehrheit, muss sagen, ja nein, man kann das nicht finanzieren, nur mit Einnahmen, man muss es anders machen, auch noch, mindestens gleich, also für jeden Franken, wo man zusätzlich den Bürger aus der Tasche zieht, muss man etwas anderes auch noch machen, das kann sein, eine Rentenaltererhöhung, das kann sein, eine Einsparung bei den 50 Milliarden Subventionen oder irgendwie so. Es braucht am Schluss ein bisschen ein ausgeglichener Kompromiss und mit der Frau Bohm-Schneider ist der vermutlich nicht so.
Genau, und es geht auch ums Narrativ. Und das ist wirklich wichtig, dass die Bürgerlichen jetzt in den schweren Zeiten, wo es nötig ist, das Narrativ neu prägen. Und das muss heissen, wir müssen sparen, wo es nur geht. Ob es das in der Sozialversicherung ist oder im Bundesbudget und so weiter. Aber stattdessen hören wir auch zum Beispiel von der Bundesrätin Viola Amherd, formell auch Mitglied von einer formell bürgerlichen Partei, dass man auch die Schuldenbremse könnte umgehen, wenn man die Armee wieder könnte besser finanzieren und von Sparen ist auch da nichts mehr zu hören. Und wir wollen eigentlich, dass jeder Bundesrat, der sich als bürgerlich bezeichnet, das erste Mal sagt, ich spare dort und dort. Und dann können wir vielleicht über neue Einnahmen nachdenken. Und das ist wirklich eine Frage von der Kommunikation. Schaut mal, wie die Linken nie vom Sparen reden. Und immer von mehr Einnahmen. Immer von mehr Einnahmen. Und sie reden so lange über das, bis sogar die Bürgerlichen ein verklebtes Hirn haben und das Gefühl haben, ja, das ist jetzt einfach, was man heute muss meinen. Kopfendeckel unterschätzen nicht immer das Narrativ. Die Bürgerlichen haben völlig versagt oder völlig verlernt, wie wichtig das ist, dass man einen Diskurs prägt. Und den prägt man durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Atom, Atom, Atom. Gut. Urs Bruder.
Gut, immerhin, Bundespräsidentin Viola Amherd ist heute im Bundesrat aufgelaufen mit ihrem Ansinnen, da den Kuhhandel, den Mitte-Links-Deal noch zu unterstützen. So wie ich es im Briefing letzten Freitag vorausgesagt habe, das hat keine Chance gehabt. Dementsprechend ist das ziemlich sicher noch vom Tisch, es kommt noch in den Ständerat, aber das dürfte keine Sache sein. Aber wenn du sagst, Bürgerliche, die nicht sparen, dann müssen wir zum nächsten Thema gehen, nämlich der Bundesrat Ignacio Cassis hat die internationale Zusammenarbeit, das Budget, der 4-Jahres-Plan, man kann es fast nicht anders sagen, bis 2028 präsentiert und auch dort wird kein Franken gespart. Hinzukommen sind 1,5 Milliarden für die Ukraine-Hilfe. Insgesamt wird man in diesen 4 Jahren 11,27 Milliarden Franken ausgeben. Und es ist auch da, ich meine, ohne Problem hat man können da die Kräfte, die eingesetzte Franken, ein bisschen stärker fokussieren. Das kann man erkennen, wenn man genau liest, was da beschlossen worden ist.
Ja, man müsste jetzt einfach umlagern und das wäre auch überhaupt nicht schwierig, kommunikativ der Bevölkerung klarzumachen. Weil jeder Mensch sieht, wir haben jetzt Krieg in der Ukraine. Die Ukraine ist uns auch ein bisschen näher, ist nämlich in Europa. Wir haben auch über gegen 100'000 Flüchtlinge in unserem Land. Wir haben ein hohes Interesse, dass man die Ukraine irgendwie kann unterstützen oder kann stabilisieren. Aber dann muss man halt Abstrich machen, noch immer anders. Irgendwo in Afrika, wo wir seit Jahrzehnten irgendwelche Brunnen finanzieren, die nach 2 Monaten wieder verstopft sind. Hört mal auf mit dem. Tönt mal umlagern. Aber der Punkt, warum das Sparen so schwer ist, man muss es mal ganz deutlich sagen, ist, die Verwaltung hat kein Interesse daran, zu sparen. Und alle die jetzt Geld empfangen, auch nicht. Und deshalb bräuchte es eine politische Führung und es bräuchte auch Bürgerliche, die immer wieder über das reden, bis die Leute weich werden. So läuft es.
Ja, man sieht das, wie die Sache formuliert wird. Oder? Also der Ignazio Cassis hat gesagt, also man kenne 3 Kriterien. Und jetzt ist ja so, wenn ich das Wort Kriterium höre, dann denke ich an etwas, wo die ganze Ausgangslage einschränkt, also die Möglichkeit zum Geld ausgeben. Aber ich sage dir jetzt, was die 3 Kriterien sind. Erstens lokale Bedürfnisse, zweitens langfristige Interessen von der Schweiz und der Mehrwert ihrer internationalen Zusammenarbeit. Also die 3 Kriterien sind so formuliert, dass das keine Kriterien mehr sind, sondern du kannst machen, was du willst. Du erfüllst immer mindestens etwas von diesen
Kriterien. Er muss noch mehr ausgeben. Oder die Kriterien heissen, wir müssen noch viel mehr ausgeben. Wir müssen noch viel mehr. Ich meine, das 11,7 Milliarden ist ein Klacks. Warum nicht 100 Milliarden
und
für
dann
Afrika?
Und die zweite Taktik, die Verwaltung anwendet, die ist so, dass man so tut, als würde man wenige Ziele verfolgen. Also man redet von 4 Hauptzielen, aber man tut einfach immer, eigentlich sind es 8, man tut einfach immer 2 zusammen. So tun es dann noch 4, ich lese jetzt das vor. Leben retten und Zugang zur Grundversorgung gewährleisten, nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern, Umweltschutz und Klimawandel bekämpfen, Frieden sowie Menschenrechte fördern und Demokratie sowie Rechtsstaatlichkeit stärken. Das sollen 4 Hauptziele sein.
Warum fliegen wir nicht mehr auf den Mars, oder? Also, weißt du, wie das schon formuliert ist, muss ich ehrlich sagen, das ist auch enttäuschend. Ich habe immer gemeint, die Beamten sagen so gut ausgebildet. Ich meine, das ist ja ein Fass.
Natürlich. Und,
oder? Also, eben, wollen wir denn das Universum noch retten? Wäre auch noch ein Ziel. Warum nicht?
Ja, das läuft auch unter Menschenrechte fördern und Frieden und so, oder?
Und nachher. Ja. Also gut. Ignazio Cassis, wir haben ihn schon ein paar Mal kritisiert, wir müssen ihn auch heute kritisieren und auch heute gilt der Befund, Herr Bundesrat, Sie haben Ihr Departement nicht im Griff, tun Sie mal endlich Ihren Beamten ein bisschen auf die Finger klopfen. Nur ein bisschen, dass die aufhören machen, was sie wollen. Zurzeit ist es so, dass die Mäuse in diesem Haus die ganze Zeit auf dem Dach rumtanzen, obwohl die Katze eigentlich im Haus hockt, aber irgendwo ein bisschen schläft. Ich weiss nicht, was sie macht. Gut, gehen wir zum letzten interessanten Thema. Personalien aus dem Justizdepartement.
Und was? Ja, das könnte fürs EDA noch schlimmer werden, weil Christine Schraner-Burgener, die Staatssekretärin für Migration, die erste in ihrem Amt, sie gibt das ab, sie gibt das Amt ab per Ende 2024 und wechselt zurück ins EDA. Sie wird wieder, Zitat, vermehrt auf internationaler Ebene tätig sein. Nach insgesamt nur 3 Jahren geht sie wieder von dieser Aufgabe. Es ist bekannt, dass sie überfordert war als Staatssekretärin für Migration, auch weil sie sehr eine naive Sichtweise von Migration hatte. Sie hat immer, wenn man mit ihr Kontakt hatte, geschwärmt von ihrer Zeit bei der UNO, wo sie mal Sondergesandte war von der UNO für Myanmar, besser bekannt unter dem Namen Burma. Wie sie geschwärmt hat, auch für den Generalsekretär Gutierrez, ein völlig absurder, naiver Altkommunist, der irgendwie einfach ständig über irgendetwas ausruft, über den Klimawandel und über Israel oder irgendwie so. Das ist unglaublich, wie sie an die echten Probleme in der Migration angegangen sind. Und ich habe jetzt keine Informationen, aber es schmeckt wirklich wahnsinnig danach, als dass der Beat Jans schlichtweg Bremse gezogen hat und gesagt hat, das geht so nicht. Und da muss man sagen, Beat Jans, gut gemacht. Ich würde bitte erzähl doch Bundesrat Ignazio Cassis, wie man das macht.
Genau, also so weit sind wir jetzt, dass wir wirklich hoffen müssen, dass ein freisinniger Bundesrat sich lässt beraten von einem sozialdemokratischen Bundesrat. So weit sind wir mittlerweile. Nein, aber was ich noch erwähnen will, gell, Christine Schraner-Burgener, die ist SP-Mitglied. Also das würde, glaube ich, wenn es mir recht ist, oder?
Mir ist es nicht bekannt.
Ich habe gemeint, weil das würde natürlich die Leistung von Beat Janssen noch mehr hervorstreichen, weil dann würde er sogar noch die Partei ein bisschen unter Druck gesetzt haben. Aber jetzt tun wir das mal offen lassen, wir tun es dann auch noch recherchieren. Ich habe gemeint, sie sagen SP. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, man muss sich schon fragen, ob jemand, der ein Leben lang in der Diplomatie war und Botschaften geleitet hat, auch als Botschafterin, das hat sie ja gemacht, in Berlin zum Beispiel. Aber wenn es mir recht ist, sind das vielleicht, ja, wie viele Leute sind das, die sie dort muss führen? 30, 40 Leute allerhöchstens. Es ist natürlich so, das Bundesamt für, also das Staatssekretariat heisst er jetzt, für Migration, das ist schon eine andere Nummer. Das ist viel, viel grösser. Es ist also auch von den Managementanforderungen wahrscheinlich schon so, dass man sich muss fragen, ob ein Botschafter oder eine Botschafterin das überhaupt kann.
Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass das wahnsinnig eine überzeugende Personalie war damals schon. Und eben, man hat sehr schnell gehört, dass sie ein bisschen Träumerin ist und es braucht harte Entscheidungen, es braucht harte auch Verhandlungsgeschichten. Sie ist ja zum Beispiel irgendwie auf Ungarn Kreis, um dort irgendwie das Schweizer Modell mit den Bundesasylzentren gehen, irgendwie Werbung machen. Ich glaube nicht, dass das die Hauptaufgabe ist. Wir sehen ja, dass das organisatorische Abwickeln von dem Zustrom, dass das nicht so schlecht formuliert. Aber das Problem ist einfach, es kommen viel zu viel. Also man muss jetzt dort jemanden haben, der Strategien entwickelt, dass weniger Leute Asylgesuche stellen. Punkt. Das ist der einzige Auftrag, den die Person eigentlich hat.
Genau, und man muss es so machen, wie die neue holländische Regierung das macht. Man sagt einfach einmal, wir bringen das härteste Asylregime von Europa. Das ist schon mal ein gutes Signal, weil das wird sofort im Ausland vermerkt. Und in Tunesien, wir haben über das geredet, wie die jungen Tunesier die Schweiz zurzeit anschauen. Das Narrativ in Tunesien muss man eben ändern. Und das ändert man, indem man einfach einmal zeigt oder sagt oder davon redet, dass das Asylregime in der Schweiz recht mühsam ist. Dass es richtig mühsam ist, das muss man erzählen. Gut. Ja, wir haben aber noch andere sehr erfreuliche Nachrichten, zum Beispiel von der städtischen FDP von der Stadt Zürich. Die wollen jetzt die ganze Zeit melden und beobachten und kritisieren, was läuft in der Stadt Zürich, in der rot-grün dominierten Stadt Zürich. Und von einem Podcast, der alle zwei Wochen kommt, tönt mal gut zuhören.
Lokal, kontrovers und munter unterwegs. Der neue Stadtpodcast von der FDP Zürich, der alle zwei Wochen auch als Video erscheint. Aktuell redet ein FDP-Politiker und jemand von der alternativen Liste über Tempo 30. Erstaunliche Aussagen, erstaunliche Erkenntnisse. Auch dazu, dass Tempo 30 als Anti-Lärmmaßnahme wenig bringt. Der FDP-Stadt-Podcast mit liberaler Haltung für die ganze Schweiz. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auf Social Media.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, die wichtigsten Geschäfte aus dem Bundesrat-Thema besprochen, die heute bekannt worden sind. Aber was wir jetzt noch nachtragen müssen, noch einmal, die Ständeratskommission hat sich zum Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geäussert und da sind ein paar harte Worte gefallen. Überraschend harte, was ist da der Stand?
Ja, die Rechtskommission vom Ständerat fordert den Bundesrat auf, das Klimaurteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu ignorieren. Und zwar, weil er argumentiert, ja, wir haben eine demokratische Verfassung und wir machen beim Klimaschutz bereits sehr viel. Und der Text wird jetzt dem Ständerat vorgelegt. Das wird dann interessant in der Sommersession, die nächsten Montag anfängt. An vorderster Front der Daniel Josic, der sagt, das Urteil sei unzulässiger und unangemessener gerichtlicher Aktivismus. Also so steht es in dem Text vom Ständerat drin. Und nur abgelehnt von zwei SP-Vertretern sowie der grünen Politikerin Céline Vara. Und das Interessante ist, der SP hat sofort protestiert. Die SP lehnt Vorschlag für eine kritische Erklärung zum EGMR-Urteil zum Klimapolitik ab. Das Interessante ist aber, dass die SP-Leute im Parlament selber, was Klimapolitik angeht, überhaupt nicht vorbildlich sind. Die beiden Parlamentspräsidenten, der Erik Nussbaumer und Eva Herzog, auch Ständerätin, wir sind dann gespannt, wie sie argumentiert, falls sie muss, sind gerade vor kurzem, Anfang Mai, auf Rom mit dem Bundesratschat, obwohl man auf Rom ja eigentlich gut mit dem Zug könnte.
Genau, du bist nämlich letztens auf Neapel gefahren mit dem Zug. bist ganz begeistert gewesen, hat mich richtig beeindruckt, so beeindruckt, dass sogar ich überlegt habe, wieder einmal Zug zu fahren, weil ich gerade einen Händler mehr hatte, eine Nachtzugreise auf Wien, katastrophal, kann ich jedem abraten dafür, eine Zumutung, man ist also, eine Konservenbüchse ist also angenehmer zum drin schlafen, als so ein Schlafwagen von der SBB, ÖBB und so weiter, eine Katastrophe, und die Leute das Gefühl haben, dass man so die Leute dazu bringt, dass sie nicht mehr fliegen wollen, die glauben an Storch. Aber ich will es noch ein bisschen betonen, also Eva Herzog und Erik Nussbaumer, zwei super ausgewiesene Klimapolitiker, Leute, die wirklich wissen, wie die gute Menschheit noch besser wird, Leute, die sich ständig mit einem moralischen Selbstbewusstsein beweihräuchern, die ausgerechnet, die zeigen, was halt häufig der Fall ist bei Salonsozialisten. Man redet und das dumme Volk soll das machen, was man dann sagt. Aber selber, weil man ja Teil ist von der Elite, tut man sich andere Sachen leisten. Zuerst hat man sich upgraden lassen auf New York, einen Flug auf New York, erste Klasse, sehr angenehm, nach einem teuren Champagner sich servieren lassen. Auch Champagner gehört normalerweise nicht zum Getränk von der Arbeiterklasse. Da ist Bier mehr angesagt. Nein, es ist eigentlich unerträglich. Erik Nussbaumer habe ich ein gutes Verhältnis, finde ich auch einen guten Parlamentarier. Eva Herzog, leicht überschätzt, die Regierungsrätin vom Kanton Basel-Stadt. Zu Recht auch nicht Bundesrätin geworden, würde ich sagen. Wer sich so unbeliebt macht im Parlament, muss sich nicht wundern. Aber es ist schon, also es ist
ja,
schon
bitter. Wenn die beiden.
Es wäre jetzt nicht schwierig gewesen, mit dem Zug zu gehen und einmal zeigen, dass man es ernst meint. Aber kannst du dich noch erinnern, Simonetta Sommaruga war doch auch so schön gewesen, ehemalige SP-Bundesrätin. Da haben sie doch irgendeine Sitzung gehabt, eine Bundesratssitzung in Münster, im Münstertal. Da ist sie schön brav mit dem Zug gefahren, weil man das in der Schweiz natürlich sieht, dass die Bundesrätin im Zug hockt. Und dann, kaum ist sie dort, hat sie später müssen weiterreisen auf Prag. Und natürlich hat sie dort das Flugzeug genommen.
Genau.
Nein, es sind aber über...
Die beiden SP-Politiker, die ignorieren ja auch das Urteil in Straßburg. Also ist die Empörung, die die SP hat, dass der Herr Josic und alle anderen bürgerlichen Ständerat das Urteil ignorieren. Die Empörung ist einfach heuchlerisch. Oder tun wir mal zuerst selber bei euch noch Leute schauen. Und inhaltlich muss ich halt sagen, haben die Honoratioren, die Ständeräte, haben recht. Es ist Aktivismus. Es ist der Versuch von einem Gericht, wieder besseres Wissen Schweizer Politik zu machen. Und da müssen wir einfach auf Gewaltentrennung pochen und sagen, schön, tun dir da irgendwelche Sachen erzählen, es ist aber komplett irrelevant. Wir machen Klimapolitik, wir suchen einen Weg, wir wissen eigentlich, der richtige Weg wäre Atomkraftwerk. Da sind noch nicht, insbesondere noch nicht SPler davon überzeugt, aber das wird schon noch werden.
Ja, nein, das glaube ich nicht, aber das ist ja nicht nötig. Ich finde nicht, dass die SP muss zustimmen. Es langt, wenn die drei bürgerlichen Parteien zur Vernunft kommen. Das ist ja sowieso auch ganz etwas Wichtiges, was man den Bürgerlichen eigentlich sollte wirklich immer wieder ins Stammbuch schreiben. Ihr braucht die Linken gar nicht. Wenn ihr euch selber könntet einigen, dann wäre schon sehr viel gewonnen in diesem Land. Vielleicht noch ein Kommentar, der uns alle sehr, sehr begeistert. Wirklich sehr gut Bundeshauschef vom Tagesanzeiger Fabian Renz, der hat ganz einen schlechten Tag. Der hat das ganz hart kommentiert. Ein populistischer Tiefschlag sondergleichen. Finde ich auch so intellektuell armselig. Jedes Mal, wenn einem einfach eine Meinung oder ein Entscheid nicht passt, ist es natürlich populistisch. Nur der Fabian Renz ist natürlich gar kein Populist, sondern ganz ein differenzierter, ganz ein gescheiter Journalist. Und dem fängt es so schön an. Ich finde wirklich, ich sagen, es ist eigentlich ein Gedicht. Text ist ein Gedicht. Das ist wirklich wunderschön geschrieben. Über den Ständerat nachzudenken, kann wehmütig stimmen. Man sieht schon den Fabian, wie er am Computer sitzt und brüllt. Ganz grosse Tränen kullern über seine Backen runter. Und dann geht es weiter. Nur die Alten erinnern sich noch an die Stöckli-Debatten, die von Namen wie Rinoff, Petitpierre oder Zimmerli.
Also er meint dich und mich.
Ja, lieber Fabian, du bist, glaube ich, nicht so alt, dass du die Debatte aus den späten 80er Jahren erlebt hast. Ja, ich sage jetzt eher sogar späte 80er Jahre, die sind dann eigentlich im Ständerat. Ja, 90er Jahre auch natürlich. Aber es tut mir sehr leid, dass du so musst leiden. Aber es zeigt schon, und das ist vielleicht noch ein Thema, das ich gerne zum Schluss von diesem Thema aufgreifen würde, der Daniel Josic, der macht sich sehr unbeliebt in seinem Milieu. Ich meine, Dagi ist natürlich, das ist SP-Milieu, der Fabian Renz sowieso, das ist der sozialdemokratischste Journalist, den ich überhaupt noch kenne im Bundeshaus. muss man damit rechnen, dass der Daniel Josic bald Abschied nimmt von dieser Partei? Es kommt mir fast ein bisschen vor.
So. Man kann es so deuten, aber ich glaube nicht unbedingt daran. Sondern, also weißt, er braucht ja weder die SP, braucht er noch. Er braucht aber auch nicht eine neue Partei. Du kannst als Ständerat so pro forma SPler weiterhin bleiben. Du musst es gar nicht, musst den Konflikt gar nicht vom Zaun reissen. Und ja, sondern einfach als freischwebende Ständerat mit Dachbekappe im Übrigen läuft er neuerdings rum, durchs Bundeshaus
gehen. Aber du kannst ja noch rächen, oder Dominik? Du kannst dich auch ein bisschen rächen
genau. An einer
Partei, die dich nicht...
Das tut nämlich mehr weh.
Ja, hast recht. Gut, gehen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema. Wir haben gestern das schon erwähnt, Simon Eggerster, ein Physiker und einer der besten Kenner von der Schweizer Energiepolitik, ehemaliger Direktor vom Technorama in Winterthur, ein absolut gescheiter Kopf, hat ein neues Buch geschrieben. Hört gut zu.
Suchen Sie noch das passende Buch für Ihre Ferien? Wir hätten da eine neue Idee. Das Wachstum der Grenzen von Simon Eggerster. Erfahren Sie mehr über die faszinierende und unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen. Ein packendes Buch, einfach geschrieben und mit einem positiven Blick auf die Welt. Jetzt erhältlich auf www.nzz-libro.ch. Nebelspalterleser profitieren vom Rabatt. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes von dem Podcast.
Ja, und wie gesagt, immer zum Schluss eine Frage aus unserer grossen Hörerschaft, Dominik
Mann. Ja, auf berneinfach@nebelspalter.ch kann man Fragen einschicken. Es ist, sind wieder Fragen gekommen. Dünn bitte anschreiben, ob wir eure Namen erzählen dürfen, weil sonst machen wir es, glaube ich, lieber nicht. Aber heute haben wir eine ganz tolle Frage bekommen. Im Zusammenhang mit dieser Prämienentlastungsinitiative von der SP, oder? Also dort steht ja, man darf nicht mehr ausgeben für Prämien als 10% vom verfügbaren Einkommen. Und die Frage ist ganz, ganz konkret, nämlich wie tut man denn das ausrechnen, wenn jemand weniger als 100% schafft, was ja wahnsinnig viel macht. Und das steht im Initiativtext, ich habe nachgeschaut, steht das nicht, oder? Und es ist klar, falls das durchkommt, die Umverteilungsinitiative, müsste man das natürlich schon einberechnen. Also man müsste irgendwie das machen auf einem hypothetischen 100% Einkommen, sonst sind schon wieder die benachteiligt, die etwas leisten in diesem Land. Aber ich bin fast sicher, dass wenn man die Initianten würde fragen, wie ihr das seht, dann ist es selbstverständlich anders. Also dann kannst du 10% arbeiten und dann musst du am Schluss nur noch 1% von mögliche 100% darf dann Krankenkassenprämie kosten. Ich bin fast sicher, dass bei der SP das die Idee ist.
Genau, und so wie wir unsere Verwaltung kennen, würden die das dann auch so empfehlen. Und so wie wir unsere Bürgerlichen kennen, würden die sich sogar noch austricksen lassen. Hoffen wir es nicht. Passen gut auf. Aber noch wichtiger wäre eigentlich, dass man die Initiative, die unsinnige, weiterhin marxistische, grauenhafte, sozialistische Initiative ablehnt. Lehnt die ab. Es ist absolut keine gute Lösung für die Probleme, die wir haben in der Gesundheitspolitik. Und das war es von heute, am 24. Mai 2024, am Mittwoch vom Bern Einfach. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch und sage es jetzt hier noch einmal deutlich, wenn euch diese Art von Journalismus gefällt, wenn ihr gerne Bern Einfach hört, jeden Tag am 5. Bitte tönt uns abonnieren, unterstützt den Nebelspalter mit eurem Abonnement. So macht nur Journalismus Freude. So können wir auch einen Journalismus machen, der sich gewaschen hat. In dem Sinn, denkt daran, dass ihr könnt abonnieren könnt. Und vor allem denkt aber auch daran, dass ihr uns empfehlt, dass ihr euren Freunden von euch von uns erzählt. Tönt uns hoch bewerten. Das würde uns auch freuen. Und wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.